From Nevada, Agency Distilling Company, Smoke Wagon, uncut, unfiltered, straight bourbon whiskey.
Sometimes it's hard to be
in the ghetto,
giving all your love to just
one cigar cow.
Die Zigarrencouch. Im Rauchkanal der Lebensfrage.
Herzlich willkommen auf der Zigarrencouch, herzlich willkommen zu Folge 86 und ihr habt es gleich am Anfang gehört, wir taken hier heute ganz viel Care of the Business, ne? Und sie ist wieder dabei, wenn wir schon hier Las Vegas und Elvis Presley heute thematisieren, Maria Macanudo!
Ja, vielen Dank für die Einladung!
Herzlich gern!
Ach, wir sind heute so gut drauf, das ist wirklich super! Super! Ja,
ich sag's einmal wie unser Idol. Oh yeah!
I'm a great Zigarren-Couch-Pretender.
Oh.
Ja.
Oh.
Ja. Ist dir da mal aufgefallen bei dem Songtext, dass es da heißt, gay like a clown?
Nein.
Weil gay heißt ja, also ursprünglich ist es ja was sehr Glückseliges. Es wurde ja erst später quasi, aber nur so am Rande.
Und daher auch, weil gay in der Ursprünglichkeit glückselig, auch dieser eigentlich sehr christliche Name bei den Amerikanern Gaylord.
Gut.
Ja, wieder was gelernt. Bildungsauftrag erfüllt.
Ab jetzt sinkt das Niveau.
Genau. ab sofort sinkt nicht mehr Elvis für sich, sondern das Niveau. Also welchen Whisky wir trinken, haben wir, glaube ich, ausführlich am Anfang dargestellt.
Kannst du noch mal kurz sagen, wie viel Umdrehung der hat? Das ist ja der Wahnsinn.
Der hat 57,64 PS. Aber dafür muss ich ehrlich sagen, ist er richtig gut trinkbar.
Ja, definitiv. Er schmeckt sehr gut, aber man merkt, dass er echt stark ist.
Ja, und aber die Bartagas Shorts passt wunderbar. Also ich bin begeistert und wir haben uns ja vorgenommen, ja, das ist jetzt immer noch, ne, die denken sich, der Gary wird überhaupt nicht mehr fertig mit seiner Reise, aber ich bin auch nicht fertig, ich habe wirklich Nachwehen. Ne, das sind wirklich Nachwehen und ja, wir wollten über Elvis Presley sprechen, weil ich habe dir was von Elvis mitgebracht aus dem Westgate, das haben wir in der letzten Folge und davor und sowieso auch und ich habe ja auf dem Flug nach Chicago, habe ich ja diesen Elvis-Film von 2022 mir angeschaut mit Austin Butler in der Hauptrolle und Tom Hanks. Und habe ich dich so gefragt, hast du den Film schon gesehen? Ja, sicher habe ich den gesehen.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Ich habe ihn letztes Jahr im Flugzeug nach Bangkok, habe ich ihn geschaut.
Das ist so ein Flugzeugfilm.
Ja. Ich finde doch, der Tom Hanks ist einfach immer irgendwie mit Flugzeugen in Verbindung zu bringen.
Kann man machen. Ja. Ne?
Weil dieses Castaway und dann hat er doch Sully gespielt und deswegen musste jetzt einfach dann auch der Elvis-Film im Flugzeug geguckt werden.
Ja, das passt ja gut und man hat ja auch Zeit und der Film dauert um die 3 Stunden.
Ja.
Ne?
Ja.
Also man muss ja auch ein bisschen die Zeit rumkriegen und ein Film mit Tom Hanks, da kann man auch sicher sein, dass das gute Unterhaltung ist. Ne? Das funktioniert auch. Ne? Genau. Und,
wie fandst du ihn denn jetzt mal, bevor wir in die Tiefe
also wie
gehen?
Ich den
dein,
Film
erster,
fand.
Dein erster Gedanke, deine erste Emotion?
Es hat mich als... Ich war verunsichert. Also erste Emotion, Verunsicherung als ein Elvis-Fan. Wirkliche Verunsicherung. Und weil der Fokus ein anderer war und mein Idol gar nicht einmal so als der Held davongekommen ist, das muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ich fand auch, dass es kein Elvis-Film war, sondern eigentlich ein Körner-Film. Also der Elvis war halt so irgendwie, der hat da natürlich mitgespielt und so heißt ja auch der Film, aber ich finde, die Beweggründe, warum, weshalb, wie gelaufen ist, war nicht, weil der Elvis eine gewisse Entwicklung genommen hat, sondern sein Manager.
Ja, das sehe ich jetzt an der Stelle ein bisschen anders. Für mich war das diese Verunsicherung, dass Elvis Presley ein bisschen entzaubert wurde. Also Elvis Presley war für mich immer ein Held, ne? Wie der sich auf der Bühne bewegt hat, dann auch mit diesem Jumpsuit und dann später noch das Cape und das war so ein real existierender Superman. Und dieser Superman ist ein bisschen treu-doof davongekommen in dem Film. Und wenn er mit was nicht klargekommen ist, dann hing er heulend, crying, schluchzend am Klavier, weil man dachte, bist schon ein bisschen ein Emotionsbeutel. Ne? tut mir leid, aber ich liebe seine Musik und ich frage mich so, ist das jetzt wirklich eine realistische Darstellung? Aber das gibt es ja öfter, ne? Den einen Könner nicht ohne den anderen im Hintergrund.
Richtig. Ich fand den Colonel total unsympathisch. Also am Anfang fand ich ihn irgendwie noch so, wie ich dachte, okay, und dann hat mir die ganze Zeit im Hinterkopf, wie die Entwicklung von Elvis ist. Mhm. Und dann dachte ich schon, der macht den jetzt zum Star und der fördert ihn und tut und macht und da. Und irgendwie in so anderen Biografien ist er dann eher so, zum Beispiel bei Johnny Cash, dass dann auf der Tour eben mal mit Drogen oder so experimentiert wird und das läuft dann im Laufe der Geschichte einfach schief. Mhm. Aber gefühlt war da in der Biografie von Johnny Cash klar erkennbar, dass der Künstler daran schuld war. Mhm. Und beim Elvis-Film hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, wenn der Colonel anders mit seinem Mandanten gearbeitet hätte die Elvis-Geschichte genauso erfolgreich, aber gesünder enden können.
Das ist die spannende Frage. Also der Colonel selber sagt, also Achtung, Spoiler-Alarm bei der Gelegenheit. Ne? Der Colonel selber kommt ja immer in dieser Erzählstimme daher auch und sagt ja dann sowas wie nach dem Motto, ja, habe ich den King of Rock'n'Roll zugrunde gerichtet oder habe ich ihn genau dadurch erst ermöglicht? Das eine nicht oder das andere. Jetzt mal einen ganz schnöden Vergleich. Während Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, dieser Club 29, auch Kurt Cobain, na, wären sie diese Legenden geworden, wenn sie weitergemacht hätten?
27.
Oh, Club 27.
Mir
war nur bewusst, dass es sich um eine Primzahl handeln muss. Wobei 27 ist auch keine Primzahl, sondern Spaß, ne?
Ja, du hast recht. Natürlich die gewisse Theatralik, die ein Künstler mitbringen muss, einen gewissen Leidensdruck, eine gewisse Emotionalität muss einfach da sein, damit man sich so preisgibt und so zur Schau stellt und immer wieder über sich hinauswächst und sich neu erfindet. Mhm. Bin ich bei dir. Mhm. Gleichwohl wird ja ganz deutlich, dass diese ganzen Vegas-Shows ja nur in diesem hohen Tonus stattfanden, damit er mit seinen Spielschulden klarkam.
Genau. Also da hat er den Elvis verkauft an Las Vegas, um diese Spielschulden da zu haben. Und er hat ihn auch wohl, also laut Film, immer wieder so hingehalten, ja, wenn das gemacht ist, dann kannst du, dann kannst du. Und da hat er ihn geknebelt. Und jetzt kommt auch so ein Teil der Entzauberung, der Papa vom Elvis war der schlimm. Geschäftsführer, ne? Völlig unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Elvis war einfach getroffen, dass seine Mama gestorben ist. Also er war halt ein Mamasohn. Mhm. Das ist ja auch nichts Verkehrtes, by the way. Ne? Das ist erlaubt und das hat ihn einfach schwer getroffen. Da ist er nicht drüber hinweggekommen. Dann war es mit seiner Priscilla auch nicht mehr so fein. Und ich hatte aber auch den Eindruck, der Elvis war dann auch nicht so interessiert daran, sich in solche Sachen reinzudenken, weil ich glaube schon, dass er aus diesem Vertrag hätte raus können. Die Frage ist nur, hätte er das Geld gehabt, weil Elvis hat ja auch, und hier auch eine Parallellinie, Muhammad Ali hat auch sehr viele Freunde mitfinanziert und Elvis Presley hat es auch getan. Mhm. Elvis Presley wusste aus seiner Kindheit heraus, was Armut bedeutet. Na?
Ja, auf.
Es ist so, er ist so ein bisschen entzaubert, weil letztendlich ein Johnny Cash hat verstanden, dass er ein Problem hat und er hat sich eine Person seines Vertrauens gesucht, die June Carter.
Mhm. Ne? So, und jetzt aber der Switch zum Film. Mhm. Der Elvis ist zusammengebrochen. Mhm. Er konnte nicht mehr.
Genau,
und sein Manager dann auch, ja. Und sein Vater, beziehungsweise ich glaube, der Manager holt den Vater oder wie das war, und sagt ja dann, gebt ihm, was auch immer er braucht, der muss heute Abend auf der Bühne stehen.
Ich möchte, dass dieser Mann in 20 Minuten auf der Bühne steht. Mhm. Na? Ja, ja.
Spritzt ihm, was geht, der muss funktionieren.
Mhm.
Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie Elvis laut diesem Film und so wie er immer dargestellt wird, wie er aufgewachsen ist, natürlich hat er als Muttersöhnchen eine wahnsinnige Verbindung zum Elternhaus. Mhm. Und wenn der Papa sagt, du hast jetzt zu funktionieren, ja, dann macht das ein Elvis.
Mhm.
Was nicht unbedingt für die Männlichkeit steht. Aber also ich war total schockiert von diesem Vater und diesem Manager.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, ich fand, Elvis ist natürlich irgendwie mitgelaufen. Es ging aber tatsächlich immer um die Beweggründe, warum der Vater so reagiert hat und warum der Sully so, nein, nicht der Sully, der Körner so, in, ja, so reagiert hat. Und er war da wirklich ein Spielball zwischen diesen Fronten. Alle hatten irgendwie... wollten ein Stück vom Ruhm bzw. vom Geld abhaben. Alle haben darauf gesetzt, dass der Elvis die Kohle reinbringt und das schon irgendwie regelt. Und wenn er eben nicht funktioniert hat, dann musste man eben nachhelfen.
Ja, und das, ihr merkt es, ich hadere wirklich damit, ich möchte sowas gar nicht aussprechen. Aber irgendwie... ist es diesem Colonel Tom Parker gelungen, dem Elvis zu suggerieren, das passt schon alles und du machst hier einen super Job. Na, das hat ja über Jahre funktioniert. Elvis Presley wollte 1968 bereits eine Europa-Tournee machen. Na, 9 Jahre später ist er gestorben.
Mhm.
Na,
und ich finde, das kommt auch immer so gut in diesem Film dann raus. Du siehst irgendwie auf der einen Seite diesen Manager mit seinen Spielschulden und ich sage jetzt einfach mal diesen bösen Mafia-Casino-Menschen, die da mit allem Möglichen drohen.
Wenn ja, das damals nicht... war die Mafia in Las Vegas die Hausmacht.
Ja. Ja. Und Elvis wollte auf Tour gehen und wollte wieder näher am Publikum sein und wieder wirklich Musik machen und nicht diese Riesenshows.
Mhm.
Ja. Und dann wurde ihm ja immer vorgerechnet, was eigentlich sein Künstlerleben in Vegas so alles kostet und dass man deswegen die Tour erst nächstes Jahr machen kann.
Genau.
Und dann ging das
wurde immer wieder verschoben. Dann gab es vielleicht mal eine USA-Tour. Na? Und übrigens auch spannend für alle Interessierten. Ich habe 2 DVDs, die man dabei noch empfehlen kann. Es gibt das eine, Elvis, That's the Way It Is. Da geht es um diesen Start in Las Vegas. Wunderbar aufgezogen, spannend hoch 10. Und dann gibt es die andere DVD, die heißt Elvis on Tour von 1972. Also Elvis, That's the Way It Is ist 1970. On Tour ist 72. Und man merkt auch, wie sich die Songs verändern. Wie du einfach merkst, wie er so runterspült auch und das immer wieder verschoben wird. Und worauf ich hinaus wollte, ist dieses ein Beispiel, dieses Poke Salad Annie, was er von Tony Joe White genommen hat. 1970 spielte das so groovig mit seiner Band und so locker und so diese Geduld dahinter. Und 1972 ist das eine schnelle Nummer auf der Setlist.
Ja.
Zack, runter. Es ist fast nicht zu ertragen, diesen Vergleich zu hören. Und jetzt geht aber dieser Weg bergab von 1972 noch weitere 5 Jahre. Also die Folge wird erscheinen am Montag, den 7. August. Am 16. August ist ein Todestag.
Ja.
Ja,
und ich finde so das letzte Aufbäumen gegen diesen Colonel war ja diese schlimme Weihnachtsshow, die er da machen sollte.
Ja, Gott,
und dann ist ja am Ende eigentlich dieses If I Can Dream rausgekommen.
Genau, da hat er noch dieses Glück gehabt, dass da andere mit reingekommen sind, die sich dann einfach mal gegen den Colonel irgendwie durchgesetzt haben. Die hatten den auf am langen Arm verhungern lassen. Mhm. Das war schon dünnes Eis, aber dadurch wurde dieses 68er Comeback-Special überhaupt erst möglich.
Ja,
ne?
Ja. Und ich finde, da war nochmal wirklich nach dieser Pause mit in Deutschland etc. pp. Und dann wieder zurück und versuchen, wieder die Karriere dort anzufangen oder weiterzuführen. Und dann dieses If I Can Dream in dieser politischen Situation gleichzeitig als Rebellion gegen das Management finde ich unglaublich gut auf szenisch dargestellt, muss ich wirklich sagen. Ja, das haben die toll gemacht.
Ja.
Und dann wirklich dieser Verfall mit diesen Vegas-Shows, also das tat mir dann richtig weh.
Mhm. Also am Anfang hat er noch Spaß gehabt an diesen Vegas-Shows und da war Elvis Presley auch wirklich der King. Also da ist er zum King of Rock'n'Roll geworden. Aber das
am Ende war er doch nur noch, also egal ob jetzt im Film oder es gibt ja ganz viele Videoaufnahmen aus der Zeit. Ja, er war ja ganz am Ende einfach. Und dass da keiner genug Liebe für den Menschen hatte.
Sondern dieses ganz zum Schluss, diese Originalaufnahme Unchained Melody.
Ganz schlimm.
Was er da von den Writers Brothers, was er da spürt.
Und das tut mir so in der Seele weh.
Hast du im Flugzeug geweint?
Ja, natürlich.
Ja, ich auch.
Rotz und Wasser, weiß ich noch. Und alle haben sich rumgedreht, weil ich habe mich gar nicht mehr beruhigt. Ich musste sogar den Elvis-Film in 3 Etappen gucken, weil ich immer Pause machen musste.
Musste der Kapitän sogar in die Notlandung
machen. Aber dass keiner genug Liebe für den King hatte, um ihn zu retten.
Er war immer allein. Ne?
Also wirklich so schlimm. Und möchte ich ganz kurz von einem anderen Film berichten. Und zwar auf Netflix gibt es seit neuestem die Biografie von der Whitney Houston. Und also auch unglaublich gut gemacht. Sehr empfehlenswert, sehr sehenswert. Und da ist es genauso. Da kommen dann auch wirklich so Originalzitate von ihrem Vater. Er ist der Finanzchef der Marke Whitney Houston. Und sie hat jetzt zu funktionieren.
Schlimm.
Und da ist ja dann, und er hat dann auch, ich weiß gar nicht aufgrund was, also er hat auch alle möglichen Leute finanziert und hatte dann auch ein massives Geldproblem. Und hat dann, dann eben auch gesagt, ja, du musst jetzt auf Tour gehen und irgendwie 170 Konzerte in 100 Tagen. Erst dann schreiben wir wieder schwarze Zahlen. Und das war dann da, wo sie dann auch danach, oder die Tour wurde, glaube ich, abgebrochen, wo sie dann in Zug ist. Weil sie es halt ohne Aufputsch und Beruhigungsmittel nicht geschafft hat. Also wach koksen, müde kiffen.
Ja, das ist jetzt noch die simple Version des Ganzen.
Ja.
Ne? Und dann gibt es das Ganze auch noch in ärztlicher Begleitung.
Eben. Ja. Also das finde ich wirklich unglaublich. Ja, und die ist ja am Ende, der King ist ja am Herzversagen gestorben, oder? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist
nicht so ganz klar. Also es ist nicht dieser klassische Drogentod. Ich habe vor Jahren einmal eine Dokumentation auf Arte geschaut. Also Elvis war ja zum Schluss auch aufgequollen und wirklich dick. Und in dieser Dokumentation haben sie die Todesursache festgestellt, aufgrund seiner Fettsucht.
Okay.
Hätte er, da in den 70ern gab es wohl ein neues Präparat, was beim Abnehmen helfen soll. Und das hat bei ihm wohl bewirkt, dass sich wie eine tonartige Masse im Darm gebildet hat und letztendlich ist er bei vollem Bewusstsein beim Darmdurchbruch letztlich gestorben. Also das muss richtig schrecklich gewesen sein.
Die verschiedensten Theorien bis hin zu Elvis lebt, wissen wir ja alle. Ja? Also da gibt es ja ganz viele, also mir ist nicht klar, woran Elvis jetzt wirklich gestorben ist.
Also das war schon wirklich eindrücklich und sehr ausführlich dargestellt. Also ist das, was ich damals da gesehen habe in dieser Dokumentation, macht schon Sinn. Na? Weil ich glaube, wäre es die Überdosis gewesen, ja gut, hätte der Colonel verheimlicht, ich weiß es nicht, aber...
Das ist eben auch noch, nachdem man sich jetzt mal so mit dem Colonel auseinandergesetzt hat, glaube ich, der hätte jede Todesursache verkaufen können.
Ja, sicher.
Ja. Ja, sicher. Und die Whitney Houston, die ist ja in der Badewanne ertrunken.
Ja, warum? Weil sie nicht mehr wach war und es nicht gemerkt hat.
Natürlich,
ne? Jimi Hendrix ist an seinem Erbrochenen erstickt. Warum? Weil er betäubt war.
Ja. Und die hat ja auch zig, ein Riesencocktail in sich drin.
Was an der Stelle vielleicht einmal eine gute Nachricht, wenn man sich einmal diese Tortur anschaut, was einer Britney Spears widerfahren ist, dass die noch so dasteht, wie sie heute dasteht, kann man auch nur sagen Chapeau.
Definitiv. Und jetzt sind wir wieder bei Johnny Cash.
Mhm.
Der hat es ja auch geschafft.
Ja, er hat es geschafft.
Er war am Ende natürlich ein gebrochener Mann, nachdem die June gestorben ist.
Ja gut, aber bis dahin hat er eine kleine, genau, wunderbare Zeit, eine wunderbare Ehe, sehr liebevoll im Familienverbund. Also er hatte eine neue Familie gefunden, das muss man schon sagen. Also Johnny Cash war da nochmal selig glücklich. Ja.
Und das vorhin Janis Joplin angesprochen, das ist ja auch ganz tragisch. Die war ja so unglücklich verliebt und das war ja so eine On-Off-Beziehung und ganz tragisch und. Und immer, ich kann nicht mit dir zusammen sein, wenn du Drogen nimmst. Und dann wurde sie wieder clean und dann wurde sie wieder rückfällig. Dann war da eine Trennung, dann ist sie noch mehr in den Drogensumpf abgerutscht. Dann auf jeden Fall war da ihr letztes Konzert und auf dem Heimweg ist er dann gestorben. Und sie wollte, und er wollte eigentlich zu ihr kommen und quasi sagen, wir machen jetzt zusammen den Entzug, wir schaffen das, ich liebe dich über alles. Und dann ist sie gestorben.
Einfach tragisch, wirklich tragisch, auch Jim Morrison, ne? Da weiß man ja nicht, er wurde ja scheinbar nur in der Badewanne gefunden. Ne? Ja, so ist das. Ne? Ja.
Ein Jahr lang hat es gegeben und dann waren schon drei tot, oder wie war das? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Na, der Sid Vicious, der Basser, ich glaube mit 21 an eine Überdosis. Mhm.
Der war ein Jahr bei den Sex Pistols. Mhm. Wahnsinn.
Ja, wir hatten, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, dieses ja, auf der Bühne zu sein, sich so völlig zu zeigen, sich so zu verbrauchen, auch so. Und damit das ankommt, also man muss ja auf einer Bühne immer übertreiben, damit es überhaupt beim Publikum als normal ankommt. Also, und wenn du dann jetzt da noch der Künstler des Moments sein möchtest, ne, dann musst du dich ja wie eine Socke von rechts auf links stülpen, also so seelisch nackt machen und dann wirst du dazu noch ausgebeutet und hast vielleicht den Druck, also und wenn er gar nicht realistisch ist, sondern dieser empfundene Druck, weil du aus einer Armut herauskommst, mein Gott, da bist du schon prädestiniertes Missbrauchsopfer.
Definitiv.
Ne?
Und was
Tina Turner auch eine Zeit lang, die hat es aber geschafft, Powerfrau.
Super.
Eine Powerfrau.
Kann ich auch immer nur empfehlen, diesen Film zu schauen. Mhm. Der ist auch einfach unglaublich. Also Tina Turner ist fantastisch. Gott hab sie selig.
Mhm.
Ja. Ja, aber wenn man sich jetzt vorstellt, du hast es jetzt so schön beschrieben und dann ist man auf dieser Bühne und gibt alles und bekommt von Hunderten, Tausenden, teilweise mehreren Zehntausenden, so viel Liebesenergie zugerufen. Ja, also von das ganz Offensichtliche, der Applaus oder irgendwelche Plakate, ich will ein Kind von dir und was da nicht immer alles ist und BHs fliegen und ist ja einfach diese Stimmung in so einem Konzertsaal unglaublich aufgeladen.
Mhm.
Und zumeist bei Elvis und Co. auch sehr positiv aufgeladen. Also es ist ja immer irgendwie eine positive Energie da.
Ja.
Anfänglich. Und jetzt stell dir vor, du hast diese ganze Energie und dann ist das Konzert zu Ende. Du gehst im Backstage, es ist Totenstille und keiner ist da. Da musst du depressiv werden und irgendwas tun.
Also jetzt, wo du so sagst, ne? Also es ist so, bei Elvis ging der Vorhang runter. Die Band hat noch den Abspann gespielt. Die haben das noch ein paar Mal wiederholt. In der Zeit hat sich einer den King geschnappt, hat den von der Bühne runter zum Hinterausgang. Elvis ist direkt, weil der Colonel immer gesagt hat, es gibt ein Sicherheitsrisiko, direkt in eine Limousine. Das heißt, Elvis war auch von seiner Band isoliert. Na? Der fährt ab. Die Band, in der Zeit hat die Band noch gespielt, das Publikum applaudiert immer noch und dann kam Elvis has left the building.
Ja, und dann hat er währenddessen schon die erste Spritze bekommen.
Genau, genau. Und interessanterweise, jetzt eine kleine Kontroverse, mir fällt es jetzt in dem Moment ein. Die Band, die Kernband von Elvis Presley hieß TCB, Taking Care of Business. Und genau den Business hat er nicht im Griff gehabt.
Ja.
Na? Und das war ihm wichtig. Und ich glaube, genau diese Isolation von seinen Freunden, also seine Bandmitglieder waren auch seine Freunde. Man sieht es auf der Bühne bei diesen DVDs, die ich vorhin empfohlen habe. Er war um Bindung bemüht und ich glaube, das hat er einfach mit Geld überbrückt. Ja gut, und er war auch eine kleine Elster, der King of Rock'n'Roll. Also wertvolle Steine am Finger, an der Kette, das hat ihm schon gefallen, dem King. Ja?
In der Vegas-Zeit.
Ja, auch davor schon, schau dir Graceland an. Ja.
Ja, aber ich sehe Elvis eigentlich immer in einem Lederoutfit mit noch zwei anderen.
Du bist davor. Ne? Ja. Also deine Elvis-Phase ja. ist vor Vegas, meine ja. ist Vegas.
Ja. Ja. Und für mich ist er einfach in Leder mit zwei Jungs auf der Bühne, total unplugged, verschwitzt, ganz echt. Das ist für mich Elvis Presley.
Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, warum bin ich eher so auf dieser 1970 Vegas-Schiene, liegt tatsächlich daran, weil es mir wirklich gefallen hat, Elvis hat immer gerne auch Kampfsport gemacht, um sich fit zu halten. Und diese Moves, die er da gemacht hat, ich bin ja selber Schlagzeuger mit dem Ronnie Tutt, diesem Schlagzeuger, ein Verrückter zur damaligen Zeit, einer der wenigen, die damals eine Double Bass gespielt haben. Das muss man sich überlegen. Elvis Presley 1970 live in Vegas. The American Dream, konservativ, familienfreundlich, alles drum und dran, wie es der Colonel haben wollte, spielt Double Bass. Ne, was heute definitiv Heavy Metal ist. Ne? Und wie er mit dem interagiert hat, das ist so das, was mir so gefällt, gerade bei Poke Salad Annie.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die ganzen konservativen Werte, die du gerade aufgezählt hast, wie oft der Colonel versucht hat, ihm irgendwie diese sexualisierten Bewegungen auszureden.
Es gab ja auch dieses Konzert und das stand ja, also das ist ja, da ist ja der Film wirklich authentisch, dass dann wirklich Zeitungen geschrieben haben, Elvis the Pelvis. Ne?
Ja.
Ja, wäre ich froh, wenn er mal die Bild-Zeitung über mich schreiben würde, oder die Kronenzeitung, ne? Gary is a Larry oder irgend sowas. Ne? Wenn ich wieder irgend so einen Schaß rausschreie. Ne? Aber ich wollte noch was sagen. Aber ein Folgentitel, oder? Gary is a Larry. mir kommt noch was, wo du sagst, diese Stimmung ist so aufgeladen und irgendwie positiv. Da ist es über dieses wunderbare rote Mikrofon hoffentlich hörbar, dass ich da ein bisschen meine Zweifel hatte. Und zwar, ähnliche Zeit, die Beatles haben relativ früh aufgehört, Live-Konzerte zu spielen, weil sie gesagt haben, also der Management-Begriff war, sie hören sich nicht auf der Bühne. John Lennon hat es einmal ganz klar gesagt, ich gehe doch nicht auf eine Bühne und lass mich anschreien. Also so positiv war das nicht. Na? Also man kann es auch dem Publikum nicht zum Vorwurf machen, um Gottes Willen, aber dieses Anschreien von Elvis, von den Beatles, das war ja nicht ein Ausdruck von ich liebe dich, sondern das war ja eine totale Ego-Nummer. Bitte schau mich an, damit ich es erzählen kann. Ich fühle mich nur durch dich gut und gib es mir. Na? Wie lange kannst du es geben? Na? Hätte ich gewusst, dass mich das mit diesem Podcast erwartet, jeden Tag auf der Straße so angeschrien zu werden, jetzt nicht gemacht. Aber gut, so ist es. Ne?
Ja, ich finde es langsam auch ein bisschen anstrengend. Bin ja froh, dass wir Künstlernamen haben. Aber mittlerweile werde ich ja wirklich auch erkannt. Und dann immer dieses Autogramme geben. Man kommt schon gar nicht mehr zum Motorradfahren, weil sie sich alle immer davor schmeißen.
Ey, dieses erkannt werden, ne? Sogar im Urlaub in Jackson Hole. Jetzt bin ich da auf einmal mit einem Politiker in Verbindung. Ich wollte es gar nicht.
Nee, und dann kommt da einfach jemand und sagt, okay.
And his message is quite simple, okay? It's cigars first, believe it or not. Ich weiß auch gar nicht, warum er jetzt hier neben mir sitzt.
Ja, der ist einfach ein bisschen wie dein Schatten. Ja, aber...
Ja, dass er einen hat, wissen wir. Dass er mein Schatten ist, wusste ich nicht. Ein Kurschatten. Ja. Naja, so, also da gibt's, also man kann das jetzt hier kurz halten, ne? Mit diesen Künstlern, was das alles für die bedeutet, was es heißt, auf der Bühne zu sein. man kann jetzt auch eine Folge nach der anderen drüber machen. Ich kann bloß empfehlen, schaut euch den Film an. Wer sich weiter interessiert, diese beiden DVDs anfangs genannt, und wer sich jetzt wirklich musikalisch einmal dafür interessiert, dieser Outbreak von Elvis Presley 1968, dann kann ich nur empfehlen, hört euch das Album an, From Elvis to Memphis.
Ja.
Das war die Phase, da hatten diese anderen Manager, die man da geholt hat, die auch durch irgendeinen Freund ist es doch organisiert worden, ich weiß gar nicht mehr genau wer, auf jeden Fall sein Inner Circle, der hat erkannt, der Colonel tut ihm nicht gut, und dann gab es dieses Album, und man kann es heutzutage mit diesem Wissen bloß noch mit einem großen Bedauern hören, muss man wirklich so sagen. Weil was hätte aus Elvis Presley werden können? Es war ein so modernes, wegweisendes, grooviges Album. Und zum Schluss waren es dann, wie in den Medien auch zu Recht gesagt wurde, eine Wiederholung der alten Songs. Na gut, nur ein paar Schnulzen dazu. Aber From Elvis to Memphis, das war, also da hat er auch mal Nashville verlassen. Na, da hat er diese mittlerweile in die Jahre gekommene Rock'n'Roll-Schiene verlassen. Das war ja dann auch einfach nichts mehr Neues. Das Rad dreht sich halt weiter. Na? Und eigentlich verwunderlich, jetzt Achtung Spoiler, weil gerade der Colonel am Anfang schon auch einen Punkt macht, wo er ein bisschen beeindruckt, wie safet man die Menschen ein, wie gewinnt man sie für das, was man möchte. Na, dieses Einseifen, gib mir dein Geld und ich sorge dafür, dass du dich dabei gut fühlst. Und dass gerade er da nicht mit der Zeit gehen konnte, verwunderlich.
Das stimmt.
Na?
Da gibt es gerade auch, wenn man jetzt eh bei Empfehlungen ist, auf Arte, ein Siebenteiler von verschiedenen Bands, von Creedence und Co., was auch wunderbar dargestellt ist.
Bands, ja, das ist nicht immer alles nur Glanz und Gloria. Ja, ne?
Bands, die einfach sich immer wieder neu erfinden. Weiße Bands, Creedence, die eigentlich nur Gospel-Songs und Co. Gecovert haben und dann irgendwann dadurch total berühmt geworden sind. Ich glaube, ich hoffe, man verbessert mich dann in den Kommentaren, aber ich kenne sonst keine dunkelhäutige Frau, ich sage jetzt Tina Turner, in dem Beispiel, es gibt keine dunkelhäutige, die eine weiße Band covert. Ist immer andersrum.
Doch, eine weiß ich.
Erzähl.
Eine weiß ich, und zwar, sie hat die Rolling Stones gecovert. Und zwar Gimme Shelter. Ich muss kurz nachschauen.
Ja, kannst du machen.
Ich muss wirklich jetzt den Faktencheck machen. Das ist mir jetzt wichtig. Normalerweise, also wer die Zigarrencouch kennt, weiß, dass ich währenddessen keinen Faktencheck mache, aber an der Stelle muss ich es tun.
Ja, tu es, und ich erzähle weiter, dass in dieser siebenteiligen Doku-Reihe ist eben auch eine Folge über AC/DC natürlich.
Mary Clayton.
Okay.
Mary Clayton, Gimme Shelter, eine arschgeile Version. Holt euch die.
Besser
Mary
als Clayton. Das Original? Das ist ja die Frage. Ich finde
Das Original hat seinen eigenen Drive und die Version von Mary Clayton hat ihren ganz eigenen Push.
Okay.
So kann ich sagen. Und wer jetzt mehr auf Push steht, auf einen Bush, also nicht George W. Bush, sondern auf einen musikalischen Bush. Ich muss das so ausreizen, das tut mir leid. Es ist die Zigarrencouch, es ist Bildungspodcast. Ja. Ne? Und es ist Smoke Wagon. Also wer auf dem Push steht, definitiv Mary Clayton.
Okay. Und was ich aber da spannend fand, weil du gerade gesagt hast, dass der Colonel diesen Absprung nicht geschafft hat. Mhm. Und bei AC/DC ist ja auch so, die sind ja Schotten, Iren,
Australier.
Nein, die sind AC/DC dahin aus. Ist richtig, die sind ausgewandert. Ist vollkommen richtig. Doch, die sind ausgewandert. Und deswegen haben die auch bei High Voltage auf dem Album immer die Dudelsäcke mit dabei. war die da eine Hommage ach, das wusste an ihr Heimatland.
Für mich war ACDC immer Australien.
Nee.
Ach Gott.
Und da war auch immer das Thema, man muss ja mit der Zeit mitgehen. Mhm. Und ACDC haben ja bis heute gesagt, wir haben unseren Sound gefunden und wir behalten den bei. Wir machen keinen Trend mit. Und dann gab es ja echt mal so eine Flaute von ACDC, nur diese ganz Kuttenträger, die schon immer ACDC drauf hatten, waren da irgendwie treu. Und die haben sich einfach gefühlt als einzige Band dann auch immer so gehalten auf einem Level und sind ja bis heute einfach Weltstars.
Ein Unterschied. Diesen Sound, den sie für sich gefunden haben, den haben sie auch immer genauso durchgezogen und sie verändern ihn nicht. Wegen der Elvis Presley dieselben Songs verändert hat und tragischerweise gelangweilt spät.
Ja.
Na, es gibt noch dieses Album Elvis Presley Live in New York. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr. Auf jeden Fall hört man anhand der Geschwindigkeit, wie schneller einige Songs einfach abgehakelt wissen möchte und nur wenige Songs wirklich ausreizt. Okay. Also dann zum Beispiel American Trilogy, wo er ein Lied der Unionssoldaten spielt, um dann direkt in diese Südstaaten-Hymne zu gehen. Also da merkt man, da hat er Lust drauf, da hat er sich noch einmal gefunden und eben seine allerletzte Live-Darbietung Unchained Melody.
Ganz schlimm.
Richtig schlimm.
Ja.
Ja, es ist spannend. Wie authentisch kannst du sein? Kannst du es dir leisten? Hast du genügend Informationen darüber, authentisch zu sein? An der Stelle einmal ein Kompliment an Madonna, von der ich wirklich kein Fan bin, aber die scheint sich gut zu managen.
Ja, das stimmt.
Muss man an der Stelle einmal anerkennen. Mhm. Na? Gehen wir mal davon aus. Na? Finish. In diesem Sinne, Elvis has left the building. Wir hören jetzt auf. Ich sage danke fürs Reinschalten, danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Servus, Baba. Grüß dich. Das war die Zigarrencouch, ein Podcast von Roger Nivelle mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.